Jetzt die Pause war auch so schön, da waren so liebe Begegnungen mit euch. Also es würde mich wirklich freuen, wenn ich mit jedem Einzelnen von euch einen Austausch haben könnte. Wird sich vielleicht nicht ganz ausgehen, aber wir werden uns hoffentlich noch öfter sehen. Und ja, es ist einfach, dieses Mal ist das so stark, dass die Liebe Gottes, es geht nur um die Liebe Gottes, dass wir von Gott geliebt sind. Wenn wir das mitnehmen, wenn wir sonst nichts verstehen, aber nur das verstehen, dann ist das ganz, ganz viel. Und es ist eigentlich die Hauptsache. Leben im göttlichen Willen heißt, in seiner grenzenlosen Liebe zu leben und selber Liebe zu werden. Grenzenlose Liebe. Es ist auch mit Leiden verbunden. Es geht durch das Herz, wie die Mutter Gottes, wir wissen es von ihr, nicht nur 7 Schwerter, es waren viele Schwerter, die durch ihr Herz gegangen sind. Und das möchte ich auch erwähnen, es ist nicht nur ein Weg von Honig und Rosen. Grignot sagt ja, der Weg mit Maria ist im Vergleich zu allen anderen ein Weg von Honig und Rosen. Im Vergleich ist er leichter. Aber es ist doch so, also so erlebe ich, dass das Herz durch viele Leiden und geht, das ist für uns Fegfeuer, das wir brauchen. Aber es ist auch etwas anderes. Es ist ja auch der göttliche Wille, der in uns leidet. Und wenn wir im göttlichen Willen leben wollen, ich kann das jetzt nicht auseinanderhalten, ist das jetzt meins oder ist das jetzt für die anderen, das können wir gar nicht, das brauchen wir auch nicht. Aber wenn wir leiden, dann können wir immer uns denken, wir brauchen das für unsere eigene Reinigung, es ist unser Fegefeuer, wir sehen es ja selber, dass wir die Reinigung brauchen, wenn wir ehrlich sind. Aber es ist sicher auch, weil der göttliche Wille in uns wirkt und leidet, für alle anderen, also für die ganze Menschheit. Da gibt es eine Stelle, in der Pause haben wir da gesprochen mit einer Frau oder mit einem Mann, das weiß ich jetzt nicht mehr. Da gibt es eine Stelle im Buch des Himmels, ziemlich spät, 1938, glaube ich. Da sagt Jesus, sie werden sozusagen diese Seelen, die im göttlichen Willen leben, zwischen Himmel und Erde stehen. Sie werden diese Vermittler sein zwischen Gott und der ganzen Schöpfung, zwischen Gott und den Menschen. Und er nennt sie die neuen Erlöser. Sie werden die neuen Erlöser sein, die sich opfern. Also wie Jesus in Jesus. Es ist ja Jesus, der in uns lebt. Wir werden ihm ähnlich, wir werden mit ihm verschmelzen immer mehr. Und wir teilen seine Liebe, aber natürlich dann auch seine Leiden. Wir nehmen teil an seinen Leiden. Und das muss ich auch immer wieder erwähnen, dass wir uns keine Illusionen machen, dass es jetzt nur Wonne und Waschtrog ist, so ist es auch nicht. Aber es ist in allen Leiden so, dass der göttliche Wille in uns nie verlässt. Und bei Jesus und Maria war es sogar so, dass sie auch in den schwersten Leiden immer die Glückseligkeit des göttlichen Willens hatten, weil sie ganz rein waren. Ihre Seele war so rein, ihr Wille war so geläutert, ihr Wille war so rein, so heilig, dass es da keine Trübung gab, keine Wolken, keine Leerräume. Das heißt, wenn sie jetzt als Menschen gelitten haben, seelisch und leiblich, waren sie aber immer so rein, dass sie die Gegenwart des göttlichen Willens wahrgenommen haben, der ja in sich selbst die reinste Glückseligkeit ist. Unwandelbare, unzerstörbare Glückseligkeit. Und so war es bei ihnen immer. Also so schwer sie auch gelitten haben, die Leiden waren nie ohne Trost. Und in ihrem Buch sagt sie auch das liebe Wort ziemlich am Anfang in den ersten Tagen. Das war die Familie von Nazareth, schon in der Mitte des Buchs oder drüber hinaus. Da steht es jedenfalls so, es fehlte uns nicht an Leiden und an Tränen, aber diese Leiden waren im Vergleich zu den Meeren, zu den Ozeanen, der Freude, der Seligkeit, die sie hatten. In jedem Akt, den sie im göttlichen Willen getan haben, jeder Akt ist ein Meer, ein Ozean. Das sind Ozeane, nicht nur einer, Ozeane von Glückseligkeit. Also in diesen Leiden, und ich will einfach nur sagen, diese Leiden sind im Verhältnis zu den Ozeanen der Glückseligkeit, die in jedem Akt des göttlichen Willens neu entspringen, Tröpfchen. So ist das Verhältnis zwischen dem Leiden und der Glückseligkeit, die wir im göttlichen Willen genießen dürfen. Je reiner unsere Seele wird, umso mehr werden wir teilnehmen an den Leiden aber auch umso mehr an den Freuden. Und das Verhältnis zwischen Leiden und Freuden ist das von Tröpfchen zu Ozeanen. Und das ist für uns der Trost. Das möchte ich euch so eben auch sagen, dass wir keine Angst haben brauchen, aber doch, es ist ein Martyrium, nennt es Jesus sogar, die Mutter Gottes auch. Es ist ein Martyrium, im göttlichen Willen zu leben, aber eben ein glückliches Martyrium. Das haben viele von euch sicher schon gelesen. Der menschliche Wille ist nicht traurig, wenn er in den göttlichen hineinsterben muss oder soll, sondern vielmehr ist es ein glückliches Martyrium. Und jetzt für diesen zweiten Vortrag habe ich mir gedacht, also das ganze Buch werden wir wahrscheinlich nicht so durchbringen, Seite für Seite. Das ist, glaube ich, auch nicht so der Zweck. Der Zweck ist ja der, dass wir verstehen, worum geht es Maria, worum geht es Jesus? Was wollen sie uns schenken? Es ist ja vor allem das, dass wir die Beschenkten sein sollen. Und das Erste, wenn wir das verstehen, dann haben wir eh schon eigentlich die Hauptsache verstanden, dass wir geliebt sind. Von Gott so geliebt sind, dass alles andere neben oder hinter oder unter dieser Liebe verschwindet, letztlich verschwindet. Wenn wir auch zu Hause wieder unsere Tränen vergießen und leiden und Prüfungen durchmachen werden. Aber es ist letztlich die Liebe wie dieser Ozean, in dem alles verschwindet. Maria sagt das ja auch in ihrem Buch so. Sie hat alles verborgen, alle ihre Akte. Sie hat keinen vergessen von ihren Akten. Sie hat alles verborgen in dem Ozean des göttlichen Willens. Und so verschwindet alles in diesem Ozean der Liebe, auch unsere Leiden und unsere Tränen. Und wir werden umgewandelt in Liebe. Ja, aber jetzt komme ich zu der Einführung. Das Buch wurde geschrieben in den 30er Jahren. Luisa Picaretta, das mache ich noch zur Vorbemerkung. Luisa Picaretta hat dieses Buch verfasst im Mai 1930. Das war sicher auch die Anregung ihres Beichtvaters. Von sich aus hat sie ja nicht geschrieben. Das war für sie ein großes Opfer. Benedetto Calvi, ihr letzter Beichtvater, der sie lange Jahre begleitet hat, über, ich glaube, an die 20 Jahre, ich kann es nicht mehr genau sagen, 20 Jahre wahrscheinlich schon. Der hat sie dazu angeregt, 1930, und herausgekommen ist dieses Buch erstmals 1932 mit kirchlicher Druckerlaubnis, also mit Erlaubnis vom Erzbischof von Trani. Dieses Buch ist also sozusagen man kann es ohne Zweifel, ohne Bedenken lesen, weil es kirchliche Druckerlaubnis hat. Also auch für solche, die Sicherheit suchen. Es ist zu Recht auch, man sucht Sicherheit, und darum sage ich, dass das Buch des Himmels ist, die ersten 19 Bände sind mit kirchlicher Druckerlaubnis versehen, die letzten 19 nicht mehr, weil aus dem Grund, aber einfach aus dem Grund, weil der Beichtvater Luisas, Don Annibale di Francia, verstarb 1927. Bis dorthin hat er ihre Schriften durchgesehen und geschaut, dass sie an die Öffentlichkeit kommen, und so auch die ersten 19 Bände vom Buch des Himmels. Danach die Stundenuhr, das hat auch er herausgegeben, das trägt die kirchliche Druckerlaubnis. Aber was danach war, das ist eben nicht mehr sozusagen kirchlich von kirchlicher Seite offiziell anerkannt. Es ist für mich persönlich außerhalb jeden Zweifels, aber es ist halt so. Im Seligsprechungsprozess übrigens, das sage ich aber auch noch dazu, wurden alle Schriften von mindestens zwei Theologen durchgesehen, jeder für sich, und beide haben gesagt, es steht nichts gegen den Glauben und gegen die Moral. Also die Schriften sind vom Vatikan selber auf diese Weise schon inoffiziell anerkannt, inoffiziell, ich kann es nicht sagen offiziell, das wäre falsch, aber zumindest sie sind, glaube ich, man kann sagen, ohne Bedenken zu lesen. Und im Anfang dieses Buches jetzt, da gibt es diesen mütterlichen Aufruf der Königin des Himmels, wo sie erklärt, das Anliegen ihres Buches, die Mutter Gottes, sie hat es der Luisa diktiert, Luisa hatte Besuch von der Mutter Gottes jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit. Sie lag in einem kleinen Bett, sie saß auf diesem Bett, sie konnte gar nicht richtig liegen, sondern sie wurde von drei Pölstern gestützt, und um circa 14 Uhr, sie hatte da die Rosaria Bucci, ihre rechte Hand, die hat dafür gesorgt, dass die Mädchen und alle Leute aus dem Zimmer kommen. Sie hat die Tür geschlossen, sie hat den Vorhang zugezogen um ihr Bett. Das war so ein Vorhang. Die südländischen Betten haben ja diesen Moskitovorhang oder was das ist. Und Luisa saß da drinnen in ihrem Bett und bekam Besuch. Die Mutter Gottes setzte sich an ihre Bettkante und hat sich mit ihr unterhalten, hat ihr erzählt. Das war jeden Tag. Und im Rahmen dieser Besuche ist auch dieses Buch entstanden. Es ist ihr persönliches Buch für uns alle. Luisa war nur die Sekretärin, nur unter Anführungszeichen, das auserwählte Werkzeug. Aber dieses Buch ist für uns, die wir im göttlichen Willen leben wollen. Und die Zielsetzung ist einfach die, dass wir lernen, so wie Maria im göttlichen Willen zu leben. Wenn wir anfangen, es ist schon eine große Gnade, überhaupt anzufangen. Aber man beginnt meistens unvollkommen in ihm zu leben, dann vollkommener. Und dann kommen wir hoffentlich einmal so weit, dass wir vollkommen in ihm leben. Und die Zielsetzung ist die, dass er die absolute Herrschaft in uns hat, der göttliche Wille, die absolute. Das heißt, wie Maria, dass wir ohne Makel, ohne Fehler, ohne Leerräume in ihm leben. Und das ist etwas ganz Erhabenes. Das ist nämlich sogar dann, wenn wir die Gabe in Besitz nehmen, es ist sogar dann noch der Fall, dass wir Leerräume bilden. Selbst mit der Gabe des göttlichen Willens haben wir noch Schwächen, Fehler, Armseligkeiten. Das Menschliche ist immer noch da. Und wir bilden immer noch Leerräume. Und die Mutter Gottes möchte uns noch weiterführen. Also nicht nur in den Besitz des göttlichen Willens, sondern sie möchte uns so weit bringen, dass wir wie sie in ihm leben. Das heißt eben ohne Makel. Und da komme ich jetzt wieder, es reißt mich wieder da zum goldenen Buch hin. Grignot von Montfort. Die Mutter Gottes bietet uns durch dieses Buch an, dass wir ohne Makel, unbefleckt leben lernen. Das war schon vor 300 Jahren so. Sie hat uns dieses Buch geschenkt durch Grignot, dass wir uns mit ihr persönlich verbinden, dass wir uns ihr weihen als ihr Eigentum. Das ist die Idee auch genau von Pater Maximilian Kolbe und seiner Miliz der Immaculata, wo wir heute die Möglichkeit haben, uns der Immaculata zu weihen. Das ist genau diese Idee, immer dieselbe Idee. Diese Idee, dass wir uns der Mutter Gottes bedingungslos, grenzenlos, restlos, unwiderruflich als totales Gut und Eigentum übergeben. Das ist diese Idee, dass die Mutter Gottes uns sich schenken will. Wenn wir uns ihr total hingeben, restlos, sogar ja, unseren Willen auf uns, auf alles verzichten, innere und äußere Güter, auf alles hergeben, dann schenkt sie sich uns. Und was bedeutet das? Ich schenke ihr mein ganzes armseliges Leben, meine Seele, meinen Leib, meine Güter, Besitz, meine Lieben, meine Familie. Und sie, was macht sie im Gegenzug? Sie ist nicht knausrig, sie schenkt sich selbst ganz. Und das ist es, worum es geht. Wenn wir uns ihr ganz schenken, dann kann sie sich ganz schenken. Und was bedeutet das? Wenn sie sich ganz schenkt, das geht sukzessive durch unsere Akte, nach und nach. Sie schenkt sich immer mehr und mehr, immer noch einen Grad, ein Stückchen dazu. Sie schenkt sich eines Tages ganz. Sie macht uns unbefleckt. Das ist ihr Wille, das ist ihre Sehnsucht. Das macht sie mit dem goldenen Buch bereits. Und darum ist das, da steckt so viel drin, es ist unglaublich. Und er sagt ja auch voraus, die Andacht an ihr unbeflecktes Herz wird auf der ganzen Welt gelebt werden. Das wird sich auf der ganzen Welt verbreiten. Es muss, ich sehe das auch immer mehr ein, es muss. Denn die Herzen müssen der Mutter Gottes ganz gehören, in sie umgestaltet werden. Denn erst dann, wenn wir ganz ihr gehören, dann kann der göttliche Wille in uns herrschen. Es geht nur so. Das heißt, wir müssen ganz ihr gehören, es muss kommen, ihr Triumph muss kommen, damit dann der göttliche Wille, das heißt Jesus und der göttliche Wille triumphieren können. Es ist nur dieser eine Weg. Deshalb auch Fatima. Jetzt kommt das gerade und ich sage es euch, den Band 10, der angekündigt wurde, glaube ich, im Mai haben wir davon gesprochen, den gibt es inzwischen. Band 10, das Reich des göttlichen Willens kommt durch Maria. Da sind die wichtigsten oder viele Dinge in dichter Form zusammengefasst, die Zusammenhänge, wie Grignot und Pater Kolbe und Luisa Picaretta zusammenhängen, wie das geschehen wird, wie das geschehen soll. Und Fatima auch dabei, weil durch Fatima wird sich alles realisieren. Durch Fatima wird diese Andacht von Grignion auf der ganzen Welt zur Herrschaft kommen. Das geschieht durch Fatima. Ist noch nicht, weil wir sehen die Früchte ja noch nicht. Da steht noch was aus. Fatima ist noch nicht erfüllt. Und wenn es wird kommen, wenn Fatima erfüllt ist, dann wird das Reich des göttlichen Willens kommen. Also das hängt alles so zusammen. Und der Band 10, ja, da ist auch La Salette enthalten, die Botschaften von La Salette. Das ist auch unwahrscheinlich, was da drinnen steht. Die Reinigung, sehr viel wird da gesagt über die kommende Reinigung, den Antichristen, aber auch sein Ende, das Wirken der Apostel der Endzeit, die ja Grignion schon sieht, die Pater Kolbe mit seiner MI formt, das ist auch die Idee der MI, und der Triumph kommt ja durch die Apostel der Endzeit, das heißt, durch Maria kommt das Reich des göttlichen Willens. Das sind jetzt wieder viele Sprünge hin und her. Aber jetzt komme ich zu dem Band 8 zurück, zum Vorwort, zu den einleitenden Worten, zum mütterlichen Aufruf der Königin des Himmels. Da sagt sie, sie fühlt mein liebstes Kind, das spricht sie zu jedem von uns. Ich fühle das unwiderstehliche Bedürfnis, vom Himmel herabzusteigen und dir meine mütterlichen Besuche zu machen. Das sagt sie zu jedem von uns. Sie besucht uns. Genau genommen jetzt. Gerade jetzt. Wenn du mir deine kindliche Liebe zusicherst, deine Treue, werde ich immer bei dir in deiner Seele bleiben, um Lehrerin für dich zu sein. Das haben wir vorhin auch gerade gehört. Sie bleibt Lehrerin. Wir geben ihr die Hand. Gib mir deine Hand und ich werde dir meine Lehren geben. Sie verlässt uns nicht. Wir geben ihr die Hand, indem wir uns ihr weihen. Das ist ausdrücklich gerade mit dieser Weihe an die Immaculata, geben wir uns ganz in ihre Hand. Und wir nehmen sie an als unsere Mutter und Lehrerin. Also, ich werde immer bei dir in deiner Seele bleiben, um Lehrerin für dich zu sein, Vorbild, Beispiel und zärtlichste Mutter. Und dann sagt sie, ich überspringe jetzt manches, nur die wichtigsten Dinge, wie es mir erscheint. Ich gebe dir mit meinen eigenen Händen dieses Buch als Geschenk. Also dieses Buch ist ihr Geschenk. Ich biete es dir mit mütterlicher Fürsorge an, damit du es liest und lernst, vom Himmel zu leben und nicht mehr von der Erde. Und dann sagt sie eben, wenn wir in unseren Schwierigkeiten sind, wenn wir schwach sind, wenn wir in Schuld gefallen sind, wenn wir uns traurig fühlen, dann wird sie bei uns sein, in uns sein. Wir sind nicht mehr allein. Wenn wir kalt sind, ist sie das sichere Mittel, um uns zu wärmen. Wenn du hungerst, wirst du die erlesene Speise des göttlichen Willens kosten. Du wirst, also mit ihm wird dir nichts fehlen. Du wirst nicht mehr allein sein, denn deine Mutter wird dir liebevolle Gesellschaft leisten. Und das ist bei Grignion auch immer, immer in seinem Buch. Sie wird bei uns sein mit ihrer lieblichen Gegenwart. Da gibt es so wunderbare Gebete, einen kleinen Abschnitt mit den praktischen Anwendungen der Hingabe. Das habe ich stellenweise auswendig gelernt, weil mich das so anspricht. Und das will ich einfach, wenn ich unterwegs bin, will ich das sagen können. Zum Beispiel zum heiligen Josef. Er ist der Bräutigam, da heißt es so, heiliger Josef, Bräutigam Mariens, der du das Glück hattest, in inniger Verbindung, so lange Zeit, in inniger Verbindung mit dieser vielgeliebten Gottes zu leben. Erlange mir, ich beschwöre dich, sie zu lieben wie du und mich ihrer lieblichen Gegenwart zu erfreuen. Wenn wir das haben, dann haben wir eigentlich schon alles. Mit dem heiligen Josef, durch den heiligen Josef. Also wir setzen ihn auch ein, den heiligen Josef, und bitten ihn, er möge uns erlangen, Maria zu lieben, wie er sie geliebt hat. Und ihre liebliche Gegenwart uns ihr zu erfreuen. Wenn ihre liebliche Gegenwart mit uns ist, dann ist gewonnen, dann ist ja wirklich gewonnen. Und da gibt es mehrere so wunderbare Gebete. Auch eine Anregung von ihm, das ist auch da in diesen praktischen Anleitungen, das habe ich mir auch eingeprägt, das ist auch so für mich so ein Halt, wo es heißt, vergiss alles. vergiss alles. Das ist schon mal der erste Schritt. Alles, was uns quält, was uns bedrückt, was uns Sorgen macht, Befürchtungen, Ängste, meine eigene Armseligkeit auch. Vergiss alles. Also mich selbst und alles, was mich betrifft, wo ich hänge, die Erde. Vergiss alles und schaue und siehe auf deine gute Mutter, also auf Maria schauen. Alles vergessen, alles hinter sich lassen, innerlich, geistig, und auf Maria schauen, die gute Mutter, meine gute Mama, die barmherzig über dich wacht. Dann sehen wir, wenn wir auf sie schauen, dann sehen wir, dass sie ist da, sie schaut auf mich, voller Barmherzigkeit, voller Zärtlichkeit, voller mütterlicher Liebe. Immer tut sie das, Tag und Nacht, immer. Vergiss alles und schau auf deine gute Mutter, die barmherzig über dich wacht, um dich in allem und durch alles mit Jesus zu vereinigen. Also in allem, was wir erleben, Trost und Freude und Leiden, alles, was uns begegnet, alles, was wir erleben, in der Familie, im Beruf, mit unseren Krankheiten und so weiter, alles ohne Ausnahme. Maria ist da, sie wacht über mich, sie hält mich an der Hand, sie ist bei mir, sie schaut auf mich, sie wacht barmherzig über mich, mit so viel mütterlicher, zärtlicher Liebe, dass wir keine Ahnung, keine Vorstellung haben, was das für eine Liebe ist. Grignot sagt, wenn man die Liebe aller Mütter zusammenfassen würde, die es auf der ganzen Welt gibt, dann ist das nichts im Vergleich zu der Liebe, die Maria zu dir hat und zu dir, zu uns. Das ist eine solche Liebe, die über uns, eine solche Liebe wacht über uns und ist nur darauf bedacht, uns in jedem Augenblick mit Christus zu vereinigen. In den Leiden, wenn's, ja, es gibt Leiden, das erkenne ich auch, da ist es so finster, da hat man keine, auch in diesen Leiden vereinigt sie uns mit Jesus, weil, ja, es ist dann die Teilnahme am leidenden Jesus. Oder es ist auch unsere Reinigung, das, ja, wie gesagt, das können wir nicht unterscheiden, brauchen wir nicht. Aber es ist, sie vereinigt uns immer mit Jesus. Und darum geht es, dass wir immer eins sind mit Jesus durch Maria. Also das ist kein Gebet, aber das sage ich mal öfter oder erinnere ich mich öfter, dass das eigentlich der Kern ist unseres Lebens. Ganz vereint mit Jesus. Und das ist ja auch die Linie von Jesus bei Luisa Picaretta. In ihren Briefen, das ist ein Büchlein von Irmgard Haslinger, da schreibt sie so oft in fast allen Briefen, vor allem wenn es eine Person ist, die sie noch nicht kennt oder der sie das erste Mal schreibt, sagen wir so. Sie betont immer, vereint mit Jesus, alles zusammen mit ihm und nie alleine, immer mit ihm zusammen sein. Das ist der Mittelpunkt. Nicht ich lebe im göttlichen Willen, sondern mit Jesus, in Jesus im göttlichen Willen. Und dann machen wir eben noch den Zwischenschritt. Wir brauchen einen Mittler beim Mittler, sagte Bernhard von Clairvaux. Beim Mittler brauchen wir auch noch einmal einen Mittler, eben die Mutter Gottes. Mit Jesus und Maria im göttlichen Willen. Wir sind nicht allein. Wir sind Menschen. Wir brauchen Allein kann man keine großen Dinge tun, sagt die Mutter Gottes hier in Band 8. Allein gibt es keine großen Werke. Gott hat nichts allein gemacht. Sie sind schon einmal drei, die drei göttlichen Personen. Mit Maria zusammen hat er den Gottmenschen hervorgebracht. Also man kann allein nichts Großes tun. Und so auch wir nicht. Wir können es nicht allein. Im göttlichen Willen leben können wir nur mit Jesus und Maria in dieser Gesellschaft, in der heiligen Familie. Und jetzt komme ich eben wieder zurück auf das Buch, auf diese einführenden Worte, mütterlicher Aufruf der Königin des Himmels. Du wirst nicht mehr allein sein, denn deine Mutter wird dir liebevolle Gesellschaft leisten. Und da sagt sie, mit ihrer mütterlichen Sorge wird sie die Aufgabe übernehmen, dich glücklich zu machen. Ich, die himmlische Herrscherin, werde an alle deine Bedürfnisse denken. Also sie sagt, an alle Bedürfnisse. Was das auch ist, was wir auch brauchen. Leibliche, seelische, geistige, ich werde an alle deine Bedürfnisse denken. Und das tut sie. Die ganze Zeit im Tod, im Sterben, durch das Sterben hindurch, bis in Ewigkeit. wenn wir ins Fegfeuer kommen sollten, im Himmel immer denkt sie an unsere Bedürfnisse. Sie vergisst uns nicht. Wenn wir uns das auch ins Herz schreiben lassen, das ist ja auch schon ein gewaltiger Trost. Gerade dann, wenn es wieder mal dunkel ist, wenn wir uns daran erinnern, sie denkt an alle meine Bedürfnisse, sie tut es. Ja, und ihre Sehnsüchte, sie vergießt brennende Tränen in diesem Wunsch, dass wir im göttlichen Willen leben, vom göttlichen Willen leben. Und das ist eben der Grund dieses Buches. Sie hat uns dieses Buch gegeben, ihre Lehren, um uns zu zeigen, um uns bei der Hand zu nehmen, wie wir im göttlichen Willen leben können. Und da sagt sie auch, du wirst deine Mutter finden, die dich so sehr liebt, dass sie ihren geliebten Sohn für dich geopfert hat, damit du aus demselben Leben schöpfen kannst, von dem er selbst auf Erden gelebt hat. Und das ist das Leben des göttlichen Willens. Also wir werden immer mehr genau das Leben leben, das Jesus auf Erden gelebt hat. Sein Leben, er wird es sein, der in uns lebt. Danke für dieses wunderbare Lied. Das ist so eine Harmonie und so, ja, es ist genau das ausgesprochen. Der göttliche Wille wird Wunder tun. Wir werden seine Wunder sehen. Und die Mutter Gottes sagt uns, das ist mir jetzt so auch am Herzen, eben in diesem Aufruf. Wir wissen von Grignion, das erzähle ich euch, dann lese ich euch kurz ein bisschen vor. Wir wissen ja, dass Jesus vor 2000 Jahren auf die Erde kam und dass er wiederkommen wird. Und wie das jetzt mit dem göttlichen Willen zusammenhängt. Sie sagt hier, in ihrem mütterlichen Aufruf bei Luisa in Band 8, siehst du, mein Kind, die unendliche Liebe Gottes selbst wollte sich im Werk der Erlösung meiner bedienen, um das ewige Wort auf die Erde herabsteigen zu lassen. Das war eben vor 2000 Jahren, die Menschwerdung. Da wollte Gott selbst sich ihrer bedienen. Und jetzt sagt sie, sie ruft mich abermals. Also vor 2000 Jahren wurde sie gerufen und jetzt wird sie noch einmal gerufen, ein zweites Mal. Und da klingeln wahrscheinlich bei uns schon die Glocken, weil es ist ja die Rede von einem ersten und von einem zweiten Kommen Jesu. Das erste Kommen Jesu im Fleisch, das zweite Kommen Jesu in der Glorie, der auferstandene Christus, seine Wiederkunft. Und auch diese wird durch Maria geschehen. Und sie wird aber anders aussehen, nämlich nicht verborgen und demütig schon, aber nicht verborgen wie die erste, wie das erste Kommen, sondern das zweite Kommen wird herrlich sein, glorreich und öffentlich, kann man sagen. Es wird nach außen hin treten. Und so sagt sie hier, und das ist schon ein Hinweis auf das zweite Kommen Jesu. Sie ruft mich abermals und vertraut mir die schwierige Aufgabe an, den erhabenen Auftrag, auf Erden die Kinder des Reiches seines göttlichen Willens zu bilden. Also dieser Auftrag, da sehe ich nämlich diese direkte Parallele oder mehr noch, diesen direkten Zusammenhang, das fällt in eins zusammen. Die Wiederkunft Christi, die Wiederkunft Christi vollzieht sich eben darin, dass auf Erden die Kinder des Reiches seines göttlichen Willens gebildet werden, dass diese Kinder erscheinen werden. Das ist die sogenannte zweite Generation, von der Jesus spricht in den Schriften Luisas. Die erste Generation, das ist die Generation der Sünde, die Kinder der Finsternis. Das sind die Kinder Adams in der Erbsünde. Die zweite Generation, das sind die Kinder des Lichtes, die Kinder des göttlichen Willens, die im göttlichen Willen leben werden. Das ist die zweite Generation, die wird vom Himmel leben. So wie die erste von der Erde lebt, wird die neue Generation vom Himmel leben. Das heißt eben im göttlichen Willen leben. Und um dies zu erlangen, lehrt sie uns dieses Buch. Sie formt ihre Kinder, das heißt ihre Kinder. Das hängt, ich komme dann gleich darauf näher noch zu sprechen, die Wiederkunft Christi. Ihre Kinder formt sie mit diesem Buch. Sie lehrt besondere und neue Gebete, mit denen du den Himmel, die Sonne, die Schöpfung und mein eigenes Leben, also das Leben Mariens und das meines Sohnes und alle Akte der Heiligen beschäftigen kannst, damit sie in deinem Namen das anbetungswürdige Reich des göttlichen Wollens erbitten. Also da sehen wir, was der göttliche Wille macht. Wenn wir im göttlichen Willen beten, dann sind es nicht nur wir, der Herr Meier oder die Frau Müller, die beten, sondern es betet der göttliche Wille in uns. Das heißt, es betet die Mutter Gottes selbst um das Reich des göttlichen Willens. Es betet der heilige Josef. Es beten alle Heiligen des Himmels. Die kommen alle sozusagen gelaufen. Sie nehmen alle teil. Die Engelchöre, alle neun Chöre der heiligen Engel nehmen teil. Es betet die ganze Schöpfung. Es betet die Sonne, Mond und Sterne, das ganze Universum. Es betet die ganze Erde, alles, was auf ihr blüht und wächst und gedeiht. Es betet Meer und Wind und alle Lebewesen und alle Menschen. Das heißt, wenn Sie es auch nicht wissen, aber der göttliche Wille betet in allen Geschöpfen um das Reich des göttlichen Willens, wenn die Frau Müller, die jetzt sagt, ich will es im göttlichen Willen tun, wenn sie im göttlichen Willen betet, dann betet alles, dann beten alle, alles und alle beten mit ihr. Sie ist nicht allein. Und das sind diese besonderen und neuen Gebete. Also wenn wir diesen Band 8 lesen und vor allem, wenn wir diese 31 Tage betrachten, dann sind wir nicht allein, sondern wir beten und alle beten mit uns. Der göttliche Wille betet in uns. Um das Reich und auch darum, dass er in uns zur Herrschaft kommen kann. Also wir haben die Hilfe des ganzen Himmels, aller Heiligen und aller Engel, sogar der ganzen Schöpfung. Die beten für uns auch, dass in uns der göttliche Wille zur Herrschaft kommen kann, zur absoluten Herrschaft. Und das wollte ich euch auch noch sagen, weil sie sagt, diese Gebete sind die mächtigsten, denn sie setzen das göttliche Wirken selbst ein. Es ist eben, wir beten, wir machen die Gebete, wir tun es, aber wir setzen den göttlichen Willen selbst ein. Und dann sagt sie, durch sie, durch diese Gebete wird Gott sich entwaffnet und vom Geschöpf besiegt fühlen. Also wenn wir dieses Buch betrachten, diese Gebete machen. Da sind bei jedem Tag ja dann die Tagesaufopferung und das Stoßgebet dabei. Das Stoßgebet, das sollte man sicher tagsüber öfter wiederholen, so oft wie möglich. Sich keinen Stress machen, aber öfter wiederholen. Denn diese Stoßgebete sind die Munition des göttlichen Willens, der immer wieder anklopft im Himmel. Und zwar eben nicht Müller und Meier allein, sondern die ganze Schöpfung, alle Engel und Heiligen mit Müller und Meier. Und die ganze Erde, alles, was auf ihr lebt. Es sind universelle Gebete, göttliche Gebete. Man muss eigentlich sagen, Gott selbst. Es ist ja Jesus und Maria, sie beten in uns. Es ist Gott selbst, der in uns betet. Gott selbst, wenn er sich bittet, was ist das Ergebnis? Das kann nicht ohne Frucht bleiben. Das kann ja nicht ohne Wirkung bleiben. Wenn wir so im göttlichen Willen, um die Gabe des göttlichen Willens für uns selber beten und für die ganze Menschheit, für die ganze Erde, das kann nicht ohne Wirkung bleiben. Das ist ganz unmöglich. Das Reich wird kommen. Und je mehr wir uns da zur Verfügung stellen und hingeben, umso rascher. Und so sagt sie auch hier, dank dieses Hilfsmittels, da meint sie auch eben diese Gebete, die Stoßgebete, die wir wiederholen. Diese Gebete, dieses Hilfsmittel, dank dieses Hilfsmittels wirst du das Kommen seines überaus glücklichen Reiches beschleunigen. Also wir tragen da ganz entscheidend bei, dass das Kommen des Reiches Gottes beschleunigt wird. Das müssen wir wissen, weil das ist ein gewaltiger Ansporn. Ja, da will ich diese 31 Tage halten und ich will diese Aufopferung treu machen, alles genauso, wie es da steht. Ich will es. Wenn ich mit der Schwäche und so weiter, wenn meine Armseligkeit mir wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Aber ich will es, so gut ich kann, ich will es. Und wenn es mich hinschmeißt, dann stehe ich wieder auf und ich mache weiter. Ich gebe nicht auf. Das ist die Quintessenz. Ich gebe nicht auf. Ich bin beharrlich, ich bleibe dran. Die Ausdauer ist es, die den göttlichen Willen besiegt. Unsere Schwäche, die braucht uns nicht zu überraschen. Das ist nichts Neues für uns. Und wenn wir fallen, dann können wir wieder aufstehen. Wichtig ist, dass wir weitermachen. Die Schwäche ist nicht die Katastrophe. Katastrophe beginnt dort, wo wir sagen, es hat ja eh keinen Sinn. Aber wenn wir ausdauernd sind, dann ist diese Ausdauer es, die uns unweigerlich und unfehlbar zum Sieg führt. Das heißt, wir siegen und der göttliche Wille siegt in uns und durch uns, ja, in der ganzen Schöpfung. Wir haben keine Ahnung, was jeder Einzelne von uns da an Wert, an Bedeutung für Gott hat, weil es ja der göttliche Wille ist, der in uns betet und in uns wirkt und handelt. Es sind nicht wir. Wir sind dieses Nichts, das er aber als Landeplatz braucht, wo er landen kann und arbeiten kann, wirken kann. Und jetzt bei Grignon, die vollkommene Hingabe an Maria. Er sagt ja, sie wird auf der ganzen Welt verbreitet sein. Da gibt es 2, 3 ganz klare prophetische Aussagen, wo er das ankündigt. Und da gibt es 2 Stellen, wo er mehrere Stellen, aber 2 habe ich jetzt hier, wo er ganz klar spricht von einem doppelten Kommen Jesu, vom ersten Kommen und vom zweiten Kommen. Das ist in dem Kapitel, wo er sagt, der Weg über Maria, mit Maria, durch Maria, ist der leichteste, der kürzeste, der sicherste, der vollkommenste Weg. Das ist in dem blauen Buch auf Seite 113 und 114. Und er sagt hier, Grignon, wenn man ihm auch andere Wege, Andachten vorschlägt, man kann ja verschiedene Andachten pflegen, man kann sich besonders den Heiligen oder den Engeln hingeben oder weihen auch, aber er sieht keinen anderen Weg und auch keine andere Andacht als gerade diese. Es gibt auch verschiedene Andachten an die Mutter Gottes, wo man, weiß ich, verschiedene Gebetsübungen macht und so weiter. Das zählt da auch alles hier auf. Das gehe ich jetzt nicht ins Detail ein, das wird zu viel Zeit nehmen. Er meint eben diese Andacht, die er hier da in diesem Buch vorträgt. Das ist die vollkommenste. Er hat alle Bücher, alle alten und neuen Bücher durchgeschaut. Er hat nichts gefunden, was an diese Andacht herankommt. Das heißt, Andacht heißt ja, ich denke an Maria, ich wende mich an sie, ich gebe mich ihr hin, ich liebe sie, ich verbinde mich mit ihr, ich berate mich mit ihr in meinen Zweifeln, in meinen Nöten, in allen meinen Problemen, in meinen Anliegen. Ich bespreche alles mit ihr. Andacht heißt, ich mache alles mit ihr. Das ist eben so wie bei der Luisa mit Jesus. Immer mit Jesus, immer mit Jesus, sagt Luisa. Sie ist ein Jesuskind, ein ausgesprochenes Jesuskind. Aber Grignon, sie ist ja auch ein Mariakind, weil sonst hätte sie dieses Buch nicht geschrieben. Aber bei Grignon sehen wir das noch fast klarer, weil er sagt, nur durch Maria, ohne sie geht's überhaupt nicht. Und so diese Hingabe, das ist die vollkommenste, weil sie, sagt er auch an anderer Stelle, den ganzen Menschen erfasst. Also sie zehrt unser Menschliches, das Menschliche auf, unsere Wünsche, Neigungen, Gedanken, unser Innenleben. Sie konsumiert uns einfach. Wenn wir das ernst nehmen, dann konsumiert uns die Mutter Gottes mit Haut und Haar. Sie zehrt uns auf. Von uns bleibt nichts übrig. Das ist das Schönste, was uns passieren kann. Und er sagt, also es wird keinen anderen Weg geben, mag er noch so vollkommen sein, ich werde den unbefleckten Weg Mariens werde ich vorziehen. Er ist unbefleckt. Maria ist unbefleckt. Sie ist ohne Makel, ohne Schatten, ohne Erbsünde, ohne persönliche Sünde. Und es gibt keinen vollkommeneren Weg als Maria. Wenn wir diesen Weg gehen, das ist nämlich der Weg, wenn wir uns ihr hingeben, dann gilt das für uns. Ohne Makel gleichsam, ohne Sünde. Wir werden ohne Makel durch sie. Das geht nur durch sie. Er sagt hier, dieser Weg ist ohne Makel und Flecken, ohne Erbschuld und ohne persönliche Sünde, ohne Schatten und Finsternis. Da gibt es keine Zweifel, keine Gefahren, keine Unsicherheit. Da kann es nicht schiefgehen. Das kann gar nicht schiefgehen, weil wir uns ihr anvertrauen. Sie ist die Garantin, dass es gut gehen wird. Und er sagt auch, es wurde ihm offenbart, das hat mich auch so gepackt, das ist nicht ein Bücherwissen, was er da hat. Wenn man das liest, dann merkt man das eh gleich. Das ist so geschrieben mit einem feurigen Herzen, mit einem erleuchteten Geist, vor allem auch das Flammengebet, wo er bittet um die Propheten, um diese Apostel der Endzeit. Das ist so Feuer, Feuer, Feuer. Das ist kein Bücherwissen, das ist das Herz, das brennt. Man könnte sagen, es ist umgewandelt, es ist ja das Herz Jesu, das heiligste Herz Jesu. Und so sagt er dann, wenn mein liebenswürdigster Jesus in seiner Glorie ein zweites Mal auf die Erde kommen wird, was ja gewiss ist, in Klammer, um hier seinen Herrschaftsthron zu besteigen, wird er keinen anderen Weg wählen als die hehre Jungfrau Maria. Durch sie ist er ja auch zum ersten Mal gekommen. Er wird denselben Weg wählen, also erstes Mal wie zweites Mal. Der Unterschied zwischen erster und zweiter Ankunft wird nur darin bestehen, dass die erste geheim und verborgen war, die zweite hingegen glorreich und herrlich. Aber beide sind vollkommen, weil bei beiden der Weg durch Maria gewählt wird. Das ist der Grund. Beide sind vollkommen deshalb, weil er durch Maria kommt. Das allein schon betrachten. Und es ist mir so eigentlich gerade erst auch in Meran aufgegangen, während des Vortrags, das habe ich mir nicht vorbereitet, da habe ich so ähnlich oder so wie hier keine Vorlagen gehabt oder fast keine. Hier habe ich ein bisschen mehr, lese ich ein bisschen mehr als in Meran. In Meran habe ich fast nur freigesprochen. Und da ist mir das erst so richtig aufgegangen. Die Mutter Gottes der Apokalypse, die Frau der Apokalypse, Kapitel 12, die Frau mit der Sonne umkleidet, zeigt sich hier zum ersten Mal so richtig in ihrer ganzen Herrlichkeit. Sie kündigt ihr Kommen an mit Grignon. Das ist die Frau mit der Sonne bekleidet. Das ist ja nichts anderes, wenn wir die ersten Seiten lesen. Die allerseligste Jungfrau, ihre Gnaden, ihre Vorzüge, ihre Vorrechte, ihre Macht, ihre Barmherzigkeit, wie er das beschreibt. Da wird uns vor Augen geführt ihre Herrlichkeit, ihre Glorie. Denn wenn Jesus, der Auferstandene, in seiner Glorie wiederkommt, dann wird er durch seine Mutter kommen, haben wir gerade gelesen. Das bedeutet aber auch so viel, dass seine Mutter diesmal auch nicht, so wie beim ersten Mal, verborgen bleibt und geheim, sondern auch sie muss in ihrer Herrlichkeit erscheinen und erstrahlen, so wie ihr Sohn. Und deshalb ist es notwendig, dass sie erkannt wird, dass sie verstanden wird, dass sie geliebt wird, dass sie verehrt wird, dass wir eine Andacht, eben diese vollkommene Andacht zu ihr leben. Das ist so absolut notwendig, dass es anders gar nicht gehen wird. Denn wir müssen zuerst die Herrlichkeit der Mutter Gottes erkennen und erfahren und erleben und in uns aufnehmen, uns in die auferstandene Mutter Gottes gleichsam umwandeln lassen, der Seele nach. Es ist ja auch bei Luisa die Gabe des göttlichen Willens, die Glorie der Seele. So ist es die Mutter Gottes, die in unsere Seele kommt, die auferstandene Mutter Gottes. Sie kommt mit Grignon, mit der vollkommenen Hingabe, da fängt sie an. Und ihr wisst alle, in Fatima ist das Sonnenwunder geschehen. Dort ist sie erschienen als, kann man sagen, die Frau mit der Sonne umkleidet, die Frau der Apokalypse. Da gibt es auch drei wunderbare Bücher von einem Pater Karl Stehlin. Herr Zischkin hat vielleicht ein paar mit in drei Bänden, wo uns das auch klar vor Augen geführt wird. Es ist die Frau der Apokalypse, die glorreiche Mutter Gottes, bekleidet mit der Sonne. Und ja, wenn man es genau nimmt, es ist ja nicht bei Grignon zum ersten Mal die Mutter Gottes in ihrer Glorie zu sehen, sondern wir sehen sie auch schon ganz klar und stark in Guadalupe. 1531, danke. In Guadalupe ist sie dem Juan Diego erschienen, auch mit dieser Sonne umkleidet, im Licht der Sonne. Und schwanger noch dazu. Das ist die Frau der Apokalypse. Vor 500 Jahren. Und hier bei Grignon macht sie sozusagen einen ganz großen weiteren nächsten Schritt auf uns zu, die Frau der Apokalypse. Sie teilt sich uns mit, sie sagt uns, wer sie ist und sie sagt uns, was sie will. Sie möchte sich uns schenken, sie möchte sich uns mitteilen. Deshalb will sie, dass wir uns ganz ihr hingeben und das geschieht eben in Form dieser Andacht, dass wir wirklich den Tag mit ihr leben. Da sind Stoßgebete drin, also diese praktischen Übungen, die sind auch ganz wichtig, weil er uns da so Hölzeln hinschmeißt, wie wir den Tag mit ihr leben können. Er macht das so praktisch, so lebensnah, dass wir es umsetzen können. Wir brauchen Anhaltspunkte. Wie mache ich das denn jetzt? Die vollkommene Hingabe, Schritt für Schritt. Er erklärt uns das hier. Da sagt er ja auch mit Maria, durch Maria, für Maria, in Maria, diese vier Punkte, beschreibt er, was das bedeutet. Und dass wir es umsetzen können. Es ist im Grunde genommen einfach, die vollkommene Hingabe zu leben und immer wieder mit Stoßgebeten uns mit ihr zu verbinden, mit ihr persönlich. Das brauchen wir auch, wenn wir im göttlichen Willen leben. Im göttlichen Willen wenden wir uns an den göttlichen Willen. Es geht um ihn, dass dieser ewige Akt in uns herrscht und wirkt. Aber in der vollkommenen Hingabe, da geht es vordergründig eben darum, dass wir diese persönliche Beziehung zu Maria vertiefen, überhaupt einmal finden. Für die meisten von uns, für mich ging es auch jetzt einmal darum, überhaupt das einmal zu finden. Ich habe gedacht, göttlicher Wille, ich will immer den göttlichen Willen, er soll in mir herrschen und so weiter. Aber das ist ja eben irgendwie, es bleibt bei einer gewissen Gedankenakrobatik stehen, die Rundgänge und so weiter, diese ganzen Übungen, die wir machen sollen. Das muss ja Fleisch und Blut werden, das muss in uns hineinschmelzen. Und da brauchen wir eine Menschheit, eine heilige Menschheit, durch die wir mit dem göttlichen Willen verschmelzen. Und das ist eben die heilige Menschheit Jesu. Und damit wir mit Jesus verschmelzen, die Stufe ist sozusagen sehr hoch für uns. Jesus ist Gottes Sohn, er ist Gott, der Gottmensch. Diese Stufe ist für uns sehr, sehr hoch. Jetzt haben wir für diesen Mittler noch einmal einen Mittler. Die Stufe ist tiefer. Das ist eine Frau, das ist eine Mutter, die ist bloßes Geschöpf, die ist uns schon viel näher. Und diese Mittlerin hilft uns in Jesus hinein. Und das ist auch so schön, bei Grignot kommt das ganz klar durch, dass wir werden zuerst in Maria umgestaltet. Sie ist uns viel näher. Sie ist das Brot der Kinder. Sie ist das Brot für die Schwachen, für die Kleinen. Genau für uns passend. Für die Schwachen. Also wenn sich jemand denkt, ich schaffe das nicht, das ist mir zu hoch und zu viel, zu steil. Maria ist nie für niemanden zu viel. Maria ist für niemanden zu steil. Sie ist uns so nahe, mit Händen zu greifen, so nahe. Fast auf unserer Ebene. Und so können wir bei ihr anfangen, wir in ihr Leben lernen. Und in ihr lernen wir, die Seele und den Geist von ihr anzunehmen. Das heißt, unsere Seele und unser Geist, unser ganzes Wesen wird umgewandelt in Maria, langsam. Wir werden umgewandelt in Maria, wir sterben in sie hinein. Wir verschmelzen mit ihr, könnte man sagen. Und dann führt sie uns weiter, denn Maria, das Geheimnis Mariens, Maria ist nichts und niemand für sich selbst. Sie lebt nur für Gott. Sie lebt nur für Jesus. Das Geheimnis Mariens ist mit einem Wort Jesus. Und so werden wir, wenn wir in Maria hineinsterben, je mehr wir in sie hineinsterben, umso mehr in Jesus umgewandelt. Und das ist genau auch der Gedanke bei Pater Maximilian Kolbe. Es ist immer dieselbe. Es ist eine Gesetzmäßigkeit. Wir sterben in Maria hinein, das heißt, wir gehören ihr und je mehr wir ihr gehören, umso mehr gehören wir Jesus. Und das ist auch der Sinn dieser Weihe an die Immaculata. Wir weihen uns der Immaculata, um ganz in Jesus umgewandelt zu werden, um ganz Jesus zu gehören. Und bei Grignot gibt es sogar noch mehr. Maria und Jesus und dann noch den Vater. Er spricht von drei Stufen, die wir da erreichen sollen, können. Wer wird die erste Stufe erreichen? Das ist Maria. Und wer wird dann von diesen noch die zweite Stufe erreichen? Das ist Jesus, die Umgestaltung in Jesus. Und wer von diesen wird dann noch die dritte Stufe, den Vater, erreichen? Es gibt solche Seelen, das erwähne ich jetzt nur den Namen, Schwester Bonaventura Fink, eine Schulschwester aus München. Eine Schulschwester aus München, die hat genau diese drei Schritte erfahren dürfen. Sie hat das Goldene Buch gelesen und hat das so treu umgesetzt, dass sie binnen weniger Jahre eine totale innere Umgestaltung erlebt hat. Das innere Umgestaltung, das heißt, ihr ganzes Denken, ihr ganzes Bewusstsein ist umgeformt worden so sehr, dass sie ihr eigenes persönliches Bewusstsein verloren hat. Sie hat sich gesehen, gedacht, gefühlt als Maria und dann als Jesus. Das kann man nachlesen in dem Buch Durch Maria zum dreifaltigen Gott. Das ist antiquarisch erhältlich. Schwester Bonaventura Fink, und die Autorin ist eine Mitschwester von ihr, Solina Meer, wie das Meer mit EH. Also nicht das Meer mit Doppel-I, sondern Meer mit EH. Und diese Schwester Bonaventura Fink ist mit 28 Jahren heimgegangen, vollkommen vergöttlicht und umgestaltet in Gott. Sie hat ihr persönliches Eigenbewusstsein verloren. Sie lebte nur für Gott und in Gott. Und wenn wir dann wieder denken, bei Luisa Picaretta lesen wir ja auch genau, Leben im göttlichen Willen, was heißt das? Zu verschwinden, sagt Jesus an einer Stelle, zu verschwinden. Oder nicht an sich selbst zu denken, keine Selbstreflexionen mehr. Diese Selbstreflexionen, der Gedanke an sich selbst nimmt ab. Und wenn wir, also wenn der göttliche Wille in uns zur absoluten Herrschaft gelangt, ist das ja nichts anderes als das, was Schwester Bonaventura erfahren hat. Die Auflösung unseres persönlichen Eigenbewusstseins. Wir wissen natürlich schon noch, wie wir heißen und wer wir sind. Aber unser Innenleben, das ist ganz in Gott. Es geht nur darum, Gott zu lieben und die Seelen. Mit Gott zu lieben, mit Gott zu leiden. Das ist ganz himmlisch. Davon haben wir kaum eine Ahnung. Aber dorthin will Gott uns führen. Und das wird, ja, das wird der Ansporn sein für die Seelen, die im Reich des göttlichen Willens leben, dorthin zu gelangen. Ja, es ist unglaublich hoch und erhaben. Aber der Anfang ist so einfach. Wir machen ihn mit Maria. Und das Wunderbare ist auch das, wir bleiben in Maria. In Maria werden wir umgestaltet in Jesus. Sie ist die Forma Dei, die Form Gottes. Der heilige Augustinus, der heilige Bernhard von Clairvaux haben davon gesprochen. Sie ist die lebendige Form Gottes. Diese lebendige Form, die lebt, die ist da. Und es ist ja Jesus praktisch in ihr, in ihrem Innern geistig. Er wurde zwar geboren und so weiter, aber sie trägt geistig Jesus in ihrem Innern. Er lebt in ihr. Und wir treten in Maria ein und wir lassen uns von ihr umgestalten. Und alles Weitere geschieht in Maria. Wir bleiben in Maria. Immer und ewig. Also wenn wir auf Erden leben und alle Umgestaltungen und Umwandlungen vollziehen sich in Maria. In unserer Mutter, in ihrem Schoß praktisch. Und wir werden in den Himmel hineingeboren durch Maria. Und auch im Himmel werden wir in Maria bleiben. Ich glaube nicht, dass wir im Himmel aus ihr herausgehen werden. Ja. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.